Und wir hören gerade zusammen auf Gottes Wort aus dem Galaterbrief, Kapitel 3, 26 bis 4, 7.
Die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott.
Herzlichen Dank, Tabea, für die Textlesung. Die gute Botschaft verändert alles. Heute das Thema Kinder von Gott. Es geht in unserem Predigtext um Identität. Es geht um die Frage, wer bin ich? Wer bin ich, ist ja eine unglaublich tiefgehende Frage. Auch eine unglaublich schwierige Frage. Wer bist du? Bei dieser Frage kommt mir immer so eine Talksendung im Schweizer Fernsehen in den Sinn. Wenn immer so der Interviewte zu Beginn gefragt wurde oder wird, wer bist du? Oder wer ist XY? Und ich habe mir auch schon überlegt, wenn mich jemand fragen würde, Matthias, wer bist du? Was würde ich dann sagen? Ja, was würdest du sagen? Wer bist du? Wer bin ich? Bonhoeffer fragt in einem Gedicht, wer bin ich? Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen, oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Bringt die Spannung wunderbar auf den Punkt. Wer bin ich? Bin ich das, was die anderen von mir sagen und denken? Bin ich, der ich bin, im Gegensatz zum anderen oder in Abhängigkeit zum anderen? Ich meine, man kann ja auf zwei Arten abhängig sein vom anderen. Indem man immer das tut, was der andere will, und indem man immer nicht tut, was der andere will. Das ist auch Abhängigkeit. Aber bin ich nur das, also ich, im Gegensatz zum anderen und was er sagt? Oder bin ich selbst? Nur was ich selbst von mir weiß und denke. Ist doch egal, was die anderen denken. Ich bin ich. So wie es im Spruch heißt, die einen lieben mich und die anderen können mich. So diese zwei Extrempositionen. Wer bin ich? Eine unglaublich wichtige Frage, denn meine Identität bestimmt mein Denken und Handeln wie wahrscheinlich nichts anderes. Paulus schreibt in Galater 3, 26, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Ihr seid, ich bin ein Kind Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Nun, wir schauen mal an, was das bedeutet, dass wir Gottes Kinder sind, in Bezug auf unsere Stellung zu Gott und zu den anderen. Dazu blende ich mal den ganzen Bibeltext ein und ihr seht da in der Mitte, in Vers 1, Kapitel 4, 1, wie Paulus so einen Vergleich macht. Der vergleicht den unmündigen Erben mit dem Sklaven. Oder ein Sklave, damalige Zeit, der musste leisten, dann konnte er leben, er konnte essen und wohnen. Ein Erbe hingegen ist ja jemand, dessen Eltern gestorben sind. Und jetzt haben wir hier einen unmündigen Erben, also jemand, dessen Eltern schon sehr früh gestorben sind. Und jetzt sagt Paulus, Ein unmündiger Erbe unterscheidet sich von einem Sklaven eigentlich zunächst mal nicht. Denn damals war es so, in der Antike, dass nur mündige Personen das Erbe in Anspruch nehmen konnten. Unmündige Erben bekamen einen Vormund, sie bekamen Verwalter bis zu dem Zeitpunkt, den der Vater bestimmt hat. Und wenn dann der Erbe mündig war, dann hat er Zugang zu allem, was ihm vererbt wurde. Paulus sagt, schaut, ein Sklave und ein unmündiger Erbe unterscheiden sich zunächst nicht. Aber sobald der Erbe mündig wird, ist es ein riesiger Unterschied. Und jetzt sagt Paulus hier in diesem Text, schaut, als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn, damit wir die Sohnschaft empfangen und jetzt nicht mehr unmündig sind, nicht mehr wie Sklaven leben müssen. Die Botschaft von Paulus im Galaterbrief ist immer wieder die gleiche. Nicht, was ich tue, nicht, was ich leiste, nicht mein Halten des Gesetzes macht mich zu einem Kind Gottes. Nein, alleine das, was Jesus getan hat, seine guten Werke, seine Leistungen, sein Halten des Gesetzes, all das macht uns zu einem Kind Gottes. Das ist Evangelium. Immer wieder sagt Paulus das, auch hier. Also aufgrund von dem, was Jesus für uns tat, kann ich ein Sohn von Gott werden. Es steht in Vers 26, denn ihr alle seid Söhne Gottes. Jetzt vielleicht, wenn du eine Frau bist, klingt das ein bisschen merkwürdig. Hier steht Söhne, es steht x-mal, ich habe es markiert, Söhne. Wir sind Söhne. Übrigens, die meisten Übersetzungen haben Kinder. Ich habe vor Luther eingeblendet, extra. Heute habe ich aber Elberfelder dabei. Neue Genfer Übersetzung, ihr seid Söhne und Töchter. Aber das ist nicht, was im Grundtext steht. Im Grundtext steht Söhne. Huiui. Söhne, nicht Kinder. Und jetzt denkst du, ja, das ist typisch Bibel oder sowas von vorgestern. Also in der Antike, da hatten Frauen ja eh nichts zu sagen und die sind einfach nicht beachtet worden. Wenn du so denkst, hast du genau nichts verstanden heute. Und Paulus sagt, ihr alle seid Söhne. Das ist das Revolutionäre. Er sagt, ihr Männer und Frauen, ihr seid Söhne Gottes. Warum Söhne? Weil Töchter damals nicht erben konnten. Und jetzt kommt das Revolutionäre. Männer und Frauen können zu Erben von Gott werden. Das ist die Botschaft. Das ist mega revolutionär. Übrigens nur so am Rande. Die Bibel ist in ihrer Bildsprache geschlechtergerecht. Ich meine, ich gehöre als Mann auch zur Braut Christi. Und du gehörst als Frau bist du Sohn Gottes. Das ist doch wunderbar. So, also, da sehen wir hier, ich blende es nochmal ein, damit wird die Sohnschaft empfangen. Also, wer an den Sohn glaubt, der wird von Gott als Sohn adoptiert. Das steht hier. Sohnschaft kann man auch übersetzen mit Adoption oder Annahme an Sohnesstatt, gemäß griechisch Wörterbuch. Also, wer an den Sohn glaubt, wird von Gott als Sohn wie adoptiert. Die Bibel hat ja wie zwei verschiedene Bilder, die sie dafür verwendet. Johannes, wir haben es vorher auch ganz zu Beginn gehört, im ersten Johannesbrief oder im Johannesevangelium, bei Johannes ist es Kindschaft, ist es Neugeburt. In dem Galaterbrief geht es ums Erbe, da ist es Adoption und Sohnschaft. Im Johannesevangelium sagt Jesus, du musst von Neuem geboren werden. Nikodemus fragt, wie geht das? Bist du so groß? Geistliche Neugeburt. Denn Johannes 1, Vers 12, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Da steht jetzt Kinder, Tekna, Kinder von Gott. Die entscheidende Frage heute Morgen ist, bin ich ein Kind von Gott? Das ist die entscheidendste Frage. Bist du ein Kind Gottes? Wie wird man ein Kind Gottes? Jesus sagt, tue Buße und glaube an das Evangelium. Bekenn deine Sünden, lasse davon. Nimm Jesus im Glauben als deinen Herrn an, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, sind Kinder Gottes. Bist du ein Kind Gottes? Wenn du ein Kind Gottes bist, gemäß Galaterbrief ein Sohn Gottes, so bist du auch Erbe. Vers 7 steht, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Jetzt wechselt Paulus die Anrede. Ganz persönlich, hey, du bist ein Sohn Gottes. Du bist ein Erbe. Du bist es. Oder man muss sich das mal vorstellen. Wie viel besitzt mein Vater? Ich bin ein Erbe. Alles, was dem Vater gehört, wird vererbt, oder? Unglaublich. Und das nicht durch Leistung. Nicht, weil ich so gut lebe, mich bemühe, mich anstrenge, sondern weil ich sein Kind bin. Und das ist ganz, ganz eine wichtige Frage für uns alle. Siehst du dich wie einen Sklaven von Gott oder wie einen Erben, wie einen Sohn von Gott? Vielleicht hast du wie so das Bild von dir, ja klar, ich bin wie ein Diener von Gott, ich muss leisten, ich muss mich bemühen, ich muss mich anstrengen, dann bekomme ich Lohn. Aber wenn ich es nicht schaffe, wenn ich versage, wird mir der Lohn vielleicht genommen und ich werde sogar bestraft, wie ein Sklave. Der musste leisten und wenn die Leistung nicht stimmte, dann bis zur Todesstrafe. Aber Paulus sagt, wir sind nicht Sklaven, wir sind nicht mehr Sklaven, wir sind Sohn, sind Erben. Ein Sohn ist einfach angenommen, einfach so, Kind Gottes, das ist geschenkt. Ein Erbe kann sich niemand verdienen, ein Erbe ist immer geschenkt. Und wisst ihr was, ich bleibe auch das Kind von meinem Vater, auch wenn ich mich mal nicht so würdig verhalte. Ich meine, wir haben ja auch Kinder und die können uns manchmal sehr zur Weißglut treiben und so sehr wir sie lieben, wir genießen, dass sie gerade im Pfila sind. Aber wisst ihr was, egal was sie alles anstellen, sie bleiben unsere Kinder und ich liebe sie. Und das wissen sie auch. Ich habe gerade vorgestern den Test gemacht, Zoe gefragt, Zoe, welches Mädchen auf der ganzen Welt habe ich am liebsten? Sie, ich. Dann wieso? Ja, ich bin deine Tochter. Dann kommt sie später zu mir und sagt, Papi, gell, ich bin deine Lieblingstochter. Dann sage ich, ja genau, bist die Einzige. Sie weiß es noch, dass ich sie liebe. Und so ist das auch mit Gott. Auch wenn ich sündige, ich falle nicht gerade aus der Gnade. Ich bin immer noch sein Kind. Ich bleibe sein Kind. Das ist eine unglaublich wichtige Frage. Wer bin ich? Bin ich Sklave oder bin ich Sohn von Gott? Und ich glaube, wir brauchen ein Leben lang, um zu begreifen, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein. Und wir brauchen eine Ewigkeit lang, um das zu genießen, dass wir Kind Gottes sind. Und ich glaube, wir brauchen auch einander, um das immer tiefer zu verstehen. Ich habe mir überlegt, wie kann ich meine Predigt heute praktisch machen, dass wir Kinder Gottes sind. Ich habe gemerkt, das geht gar nicht so. Dang! Das braucht unglaublich viel. Es braucht immer wieder auch die Gemeinschaft untereinander, wo wir einander zusprechen. Du bist ein Kind Gottes. Du bist geliebt, du bist angenommen, du bist gesegnet. Natürlich braucht es auch, dass wir selbst in der Bibel lesen. Ich meine, wenn ich immer nur Medien konsumiere und nie die Bibel lese, dann wird mir etwas ganz anderes gesagt, als dass ich ein Kind Gottes bin. Und natürlich braucht es auch die Beziehung mit Gott durchs Gebet. Und darum möchte ich heute wieder einmal ermutigen, lest die Bibel, betet jeden Tag. Ich meine, ein Kapitel Bibel lesen, das dauert vielleicht 5 Minuten, 10 Minuten, aber es verändert so viel in unserem Leben. Wir brauchen ein Leben lang, um zu begreifen, was es bedeutet, Sohn von Gott zu sein. Aber jetzt kommt noch etwas, noch ein Geheimnis dazu. Vers 6, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, also Papa, Vater. Es ist nicht so, dass wir Kinder Gottes sind einfach rein theoretisch, sondern Gott sandte auch seinen Heiligen Geist in unsere Herzen, der uns das erfahrbar macht. Es ist eigentlich unglaublich genial, was Paulus hier schreibt. Er schreibt vom Werk des Sohnes zuerst und dann vom Werk des Geistes. Das Werk des Sohnes schenkt uns den juristischen Status unserer Gotteskindschaft. Ganz einfach ausgedrückt, wir sind Kinder Gottes wegen Jesus. Und der Heilige Geist macht uns das konkret erfahrbar, dass wir das auch erleben, dass wir Kinder Gottes sind. Das Werk des Sohnes, wir sind Kinder Gottes. Wir sind es, denn wir haben Christus angezogen. Oder? Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Für Paulus ist völlig klar, jeder Glaubende ist ein Getaufter. Das ist im Neuen Testament fast wie austauschbar. Glaube, Taufe, zack, bumm. Es geht, ist unvorstellbar, dass ein Glaubender nicht getauft ist. Darum, wenn du noch nicht getauft bist, da sitzt und sagt, ich bin nicht getauft, lass dich taufen. Da diskutiere ich gar nicht lange, wenn du glaubst. Das ist wie Synonym. Also, und dann ist es auch so, dass ja das, was innerlich passiert, bei der Taufe äußerlich sichtbar wird. Und jetzt gehe ich ins Wasser rein, mein altes Leben geht weg und dann ziehe ich wie Christus an, oder? Und jetzt sollte ich einen ganz großen Mantel haben, aber oder ich kann mich dann so ganz in Christus hineinversenken, so wie ein Mantel, das ist da das Bild hier. Und jetzt habe ich Christus angezogen und was sieht man jetzt? Also ich meine Kleidung, das, am liebsten würde ich eine ganze Predigt nur über Kleider halten. Das ist faszinierend, oder? Kleider, Kleider machen Leute. Kleider bestimmen unsere Identität unglaublich stark. Meine, mit meiner Kleidung drücke ich aus, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Also jede Kultur und jede Zeit hat ein Gespür für Frauen- und Männermode. Das wechselt, klar, über all die Zeiten, Kulturen, ist auch unterschiedlich, aber wir haben wie ein Gespür so, das ist Männermode und das ist Frauenmode. Und das zeigt so meine Zugehörigkeit. Oder es zeigt auch meine Zugehörigkeit zur sozialen Schicht, wie ich mich anziehe. Oder auch meine Zugehörigkeit zur Kultur, vielleicht sogar Nationalität. Zeigt wie meine Identität. Ich meine, das Teenager-Mädchen, das aus provokativen Gründen sich ganz anders anziehen will wie die Eltern, sieht dann ja trotzdem sehr ähnlich aus wie die Clique. Das ist so Identität, oder? Das zeigt, wie Kleider zeigen, wie meine Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Und wenn Christus, wenn ich ihn angezogen habe, ist er meine Identität. Und Kleider sind mir auch ganz nahe, sie schützen mich vor Wind und Wetter, vor Angriffen. Kleider bedecken meine Scham. Es gibt so viel, was man hier sagen könnte. Ich muss es kurz halten heute. Wenn ich ein Kind Gottes bin, dann bin ich das. Das ist meine Identität. Ich habe Christus angezogen. Und ich bin das, auch wenn ich mich manchmal nicht danach fühle. Vielleicht sitzt du heute hier und denkst, ich fühle mich überhaupt nicht wie ein Kind von Gott. Überhaupt nicht. Wenn du wüsstest, was ich wieder gemacht habe in dieser Woche. Und dann sehe ich da das Abendmahl und denke, nein, heute wäre ich wieder nicht gekommen. Ich bin ja gar nicht würdig. Vielleicht ist es dir heute Morgen genauso gegangen. Und ich sage dir heute, du bist nicht würdig wegen dem, was du tust, sondern wegen dem, was er ist. Du hast Christus angezogen. Das macht uns würdig. Egal, ob ich mich danach fühle oder nicht. Egal, ob die Hormone gerade machen oder nicht. Meine Mann fühlt sich manchmal nicht so, wieso? Ist egal. Ich bin und bleibe ein Kind Gottes. Warum? Weil der Grund liegt nicht in mir, er liegt in ihm. Das ist das Entscheidende. Und jetzt kommt das Werk des Geistes. Und der bringt uns ein radikal subjektives Erleben in unsere Herzen. Ich bin nicht nur ein Kind Gottes, ich darf mich auch fühlen. Ich darf es auch erleben, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Der Heilige Geist ist Gott in mir, der in mir lebt. Der Heilige Geist ist ein heiligender Geist. Ich meine, wenn man mich von außen betrachtet, wenn ich Christus angezogen habe, dann sieht man Christus. Aber der Heilige Geist macht jetzt, dass das, was von außen sichtbar ist, auch innerlich sichtbarer wird. Und ich meine, ich kenne ja keinen Christen, der wirklich an Jesus glaubt, der sagt, mir ist es sowas von egal, wie ich lebe. Nein, wir wollen dem Vater gefallen, das ist logisch. Und wenn wir gesündigt haben, bekennen wir die Sünde. Wir wollen die Beziehung mit Gott wieder in Ordnung bringen. Der Heilige Geist deckt uns also die Sünden auf und er verändert uns immer wie mehr ins Bild von Jesus Christus. Wunderbarer Vers hier. Natürlich kein Zufall, dass wir heute gerade Pfingsten haben. Ich habe geschaut, dass genau dieser Text heute gewählt wird. Das habe ich wirklich so geplant. Ich denke, es passt so gut. Heute denken wir an die Ausgießung des Geistes in unsere Herzen. Römer 8 wäre dann noch wunderbar zu erwähnen, wie der Geist uns Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Ich bin ein Sohn von Gott, das verändert alles in meiner Stellung gegenüber Gott. Aber es verändert auch alles in meiner Beziehung zu den anderen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn unsere Identität ist, Kind Gottes, dann gibt es keinen Grund mehr für Barrieren. Die Kulturbarriere gibt es bei Gott nicht. Es gibt keine Kultur, die einer anderen Kultur überlegen wäre. Schauen wir dann in der biblischen Lehre noch genauer an zum Thema Kontextualisierung. Da geht es genau um die Frage Kultur. Was sagt die Bibel dazu? Jede Kultur braucht das Evangelium, auch unsere. Aber wenn wir das verstanden haben, gibt es keinen Grund, überheblich zu sein, weil ich Schweizer bin oder weil ich. Nein, kein Grund, stolz zu sein. Jeder Gedanke, jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, ich bin wie dem anderen überlegen, dadurch, dass ich halt Schweizer bin oder was auch immer, habe ich wie das Evangelium nicht verstanden. Denn in der Gemeinde und in meinem Herz als Christ ist kein Platz für Rassismus, kein Platz für Stolz. Es gibt auch keine Klassenbarriere mehr, nicht Sklave noch Freier. Das ist ja typisch so für uns in unserer Welt, dass wir gerne mit denen Gemeinschaft haben, die ungefähr in unserer Schicht sind. Sozialen Schicht, ökonomischen Schicht. Und dann ist es auch so, ist mir aufgefallen, dass wir diejenigen aus den anderen Schichten, wir uns ein bisschen darüber erheben. So. Die Armen sollen mal ein bisschen arbeiten, ich habe für mein Geld auch genug getan. Die Reichen, so viel verdient kein Mensch, so viel ist keiner wert, also unmöglich. Ja, oder so, oder? Aber in der Gemeinde sind Arme und Reiche genau gleich vor Gott. Es gibt keinen Grund für eine Klassenbarriere. Es ist so schön, wenn in einer Gemeinde auch Menschen nicht nur aus verschiedenen Kulturen, sondern auch aus verschiedenen sozialen Schichten zusammenkommen. Und dann gibt es auch die Geschlechterbarriere nicht mehr. Damals zur Zeit von Paulus hatten Frauen ja keinen Zugang ins Heilige des Tempels. Also da mussten wir weiter draußen bleiben als die Männer. Und jetzt sehen wir hier, der Zugang zum Heil ist für Mann und Frau genau gleich. Natürlich bedeutet diese Überwindung der Barriere nicht, dass es in unserem Alltag keinen Unterschied mehr gibt. Meine Paulus will hier keinesfalls sagen, dass die sozialen Schichten, Nationalitäten oder die Geschlechter aufgelöst worden sind in Christus Jesus. Dazu schreibt er ja in Kolosser 3 und Epheser 5 genug. Nein, wir sind einer in Christus. Das heißt, es soll keine Trennung geben. Natürlich gibt es noch Unterschiede. Übrigens, Klammerbemerkung, es steht im Grundtext nicht Mann und Frau, sondern nicht männlich und weiblich. Ist noch spannend. Und es steht ein Und, während bei dem anderen ein Noch steht. Das ist auch spannend. Ja, könnte man auch mal ein bisschen darüber sprechen. Also wichtig zum Mitnehmen, wer in Christus ist, wird erleben, wie sein Stolz verschwindet. Es gibt keinen Grund, mich gegenüber den anderen zu erheben, nur weil ich Schweizer bin, der Mittelschicht zu Hause bin, ein Mann bin, oder was auch immer. Keinen Grund. Denn meine Identität ist in Christus und die verändert alles. So komme ich jetzt noch einmal zum Bonhoeffer-Gedicht zurück. Wer bin ich? Bonhoeffer ergänzt oder beendet das Gedicht mit: Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Ich finde das wunderbar, genial. Entscheidend ist nicht, was andere von mir denken. Entscheidend ist nur, was der eine von mir denkt. Es ist die Botschaft der Bibel, es ist egal, was andere von dir denken. Und ich meine, das sagt unsere Kultur ja auch. Hey, mach einfach dein Ding. Schau zu dir, du bist es dir wert. Es ist egal, was die anderen denken. Und das sagt die Bibel auch. Es ist egal, was die anderen von dir denken. Aber jetzt kommt das Geheimnis. Es ist auch egal, was du von dir denkst. Und da ist die Bibel radikal anders wie unsere Gesellschaft. Es ist egal, was du von dir denkst. Entscheidend ist nur, was Gott von dir denkt. Nimm dich nicht so wichtig, auch deine Gefühle. Ich meine, ich kenne es manchmal auch, dass die Gefühle vom einen Tag auf den anderen wie komplett anders sind. Und dann überlege ich mir so, was ist heute anders zu gestern? Dann merke ich, ist nichts anders zu gestern. Dann wird es morgen wahrscheinlich auch wieder anders sein. Nimm es nicht so wichtig. Nimm es nicht so wichtig. Nicht entscheidend, was du denkst. Entscheidend ist, was Gott von dir denkt. In der Bibel lesen wir wie so von 7 Trägerbalken, die unser Selbst stabilisieren und uns in Gott verankern. Wir lesen zum Beispiel davon, dass wir von Gott gewollt sind als seine Kinder. Gekrönt, angenommen, versorgt, geliebt, festgehalten, gesegnet. Das bin ich, wenn ich ein Kind Gottes bin. Thomas Harry schreibt in seinem sehr empfehlenswerten Buch von der Kunst, sich selbst zu führen, die meisten unserer persönlichen und zwischenmenschlichen Probleme sind ein Indiz dafür, dass in uns einer oder mehrere Trägerbalken der Seele ins Wanken geraten sind. Immer wenn wir uns seltsam verhalten, unser Ego aufplustern, mit unseren Errungenschaften angeben müssen, treibt uns eine innere Verunsicherung. Ebenso, wenn wir uns beleidigt zurückziehen, in uns selbst zusammenbrechen, in Panik geraten. All diese seelischen Reaktionen entstehen, wenn unser Selbst seine Gewissheit verliert. Wow. Wenn ich in Christus bin, wenn ich weiß, wer ich bin in ihm, dann kann ich mich reif verhalten. Reifes Verhalten kommt aus einem gefestigten Selbst. Und ich sage es anders. Wer nicht gefestigt ist in seinem Selbst, wird immer wieder sich unreif verhalten. Wird immer wieder Applaus suchen. Das kann so anstrengend sein für die Mitmenschen. Weil man muss ständig seinen Platz finden. Man muss sich ständig behaupten gegenüber den anderen. Braucht ständig Anerkennung und Beifall von anderen, weil ich nicht weiß, wer ich bin in mir selbst. Und das bewirkt dann, dass wenn ich Schwierigkeiten habe bei meiner Arbeit oder wo auch immer, wenn es Konflikte gibt im zwischenmenschlichen Bereich oder was auch immer, wenn es nicht so läuft, wie ich will, dann werde ich mich unreif verhalten. Und ich sage, unreifes Verhalten ist oft fight or flight. Entweder ich kämpfe übermäßig, und ich besiege den anderen und ich füge ihm Schaden zu. Oder ich fliehe und schmeiße alles hin. Könnt ihr mich mal? Mag nicht mehr. Das ist unreif. Aber wenn ich weiß, wer ich bin in Christus, muss ich nicht übermäßig kämpfen und anderen schaden. Auch wenn mir Unrecht getan wird. Ich brauche nicht zu erstarren, alles hinzuschmeißen. Weil ich weiß, wer ich bin in Christus. Wenn ich aber nicht weiß, wer ich bin in Christus, brauche ich immer den Beifall von anderen. Wenn Gott mir nicht applaudiert, brauche ich es, dass andere mir applaudieren. Und das führt ganz kurz, es führt immer zu Stolz. Stolz im Herzen des Starken ist Arroganz, Stolz im Herzen des Schwachen ist Selbstmitleid. Schaut mal, wie sehr ich leiden muss, applaudiert mir. Das Evangelium verändert alles. Es verändert meine Identität, meine Stellung zu Gott, meine Beziehung zu den anderen, weil ich weiß, ich bin ein Sohn, ein Kind von Gott. Jesus, danke für das, was du für uns getan hast. Jesus, danke, dass du, Sohn Gottes, in diese Welt gekommen bist, für uns gelebt hast, gestorben bist, dass wir als Söhne von Gott angenommen werden können. Und Jesus, ich habe vorher gesagt in der Predigt, ich glaube, wir brauchen ein Leben lang, um wirklich zu begreifen, was es heißt, Kind von dir zu sein, Kind Gottes zu sein. Und wir brauchen eine Ewigkeit lang, um das zu genießen. Und das wünsche ich mir für mich, für uns, dass das passiert, jetzt schon und in alle Ewigkeit. Amen.